Besser ist beschrieben, dass man viele Rollen ausfüllt. Und das macht einfach auch diese Arbeit so. Also ich habe einen tollen Job. Also ich bin sehr zufrieden, weil ich das auch mag.
Herzlich willkommen bei Coach to Coach, der Basketball-Podcast von Jugendcoaches für Jugendcoaches. Ein gemeinsames Projekt des Deutschen Basketballbundes und des Deutschen Basketball-Ausbildungsfonds.
Hallo Herr Hohmann, also schön erstmal, dass Sie sich die Zeit nehmen für den Podcast. Stellen Sie sich doch mal kurz vor, wer sind Sie, was sind Ihre Forschungsgebiete, warum sind Sie denn Experte im Bereich Talentidentifikation und Talentforschung?
Ja, zunächst mal herzlichen Dank, Herr Jastörber, für die Einladung zu diesem Podcast. Ich gehe mal davon aus, dass es viel mit meinem Beruf zu tun hat. Ich bin Inhaber der Professur für Trainings- und Bewegungswissenschaft an der Universität Bayreuth. Und das schon seit vielen Jahren, war vorher an den Universitäten Magdeburg und Potsdam tätig. Was meine persönliche Sporthistorie betrifft, das hat sicherlich auch mit dem Sportspiel Interesse zu tun, ist, dass ich früher Bundesligaspieler im Wasserball war und war auch Co-Trainer der Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul. Und seitdem habe ich mich häufig als Trainer im Nachwuchs- und im Elitebereich auch in der Sportart noch beschäftigt. Sodass also ich ein langjähriges Interesse an Sportspiel insgesamt habe und das auch in Bayreuth im Rahmen unserer Forschung eine größere Rolle spielt. Der zweite Punkt ist das Thema Talentidentifikation. Hier ist zu sehen, dass wir gerade im internationalen Vergleich doch häufig den Eindruck haben, dass uns verschiedene Länder in der einen oder anderen Sportart voraus waren. Und das hat natürlich intensiv auch mit der Nachwuchsförderung zu tun. Und da tun sich zwei Themen auf, die wir beide in Bayreuth intensiv untersucht haben in den vergangenen Jahren. Das ist zum einen, wie finde ich begabte Sportler, nicht nur für die Sportspieler an sich, sondern für verschiedene Sportarten, auch im Individual- oder Konditionsbereich. Und die zweite Frage ist, wie bilde ich den hoffnungsvollen Nachwuchs optimal aus, sodass er tatsächlich dann auch im Hochleistungsalter zu Spitzenleistungen gelangt. Also die Nachwuchsförderung im Sinne von Ausbildung und die Nachwuchsidentifikation im Sinne von Talentsuche, das sind so die zwei Schwerpunkte, die wir in der Vergangenheit intensiv bearbeitet haben. Und ich darf auch nicht verschweigen, dass natürlich Basketball in Bayreuth eine Sportart ist, die seit vielen Jahren dort durch erstklassige Leistungen glänzt und von daher auch im Mittelpunkt sozusagen der Uni Bayreuth steht. Ja, zu den inhaltlichen Fragen. Ich habe Ihre Liste gelesen und freue mich, dass also die Fragen auch so profund durch das gesamte Thema durchführen. Und vielleicht soll ich mit der ersten Frage schon beginnen oder sollen wir kurz...
Ich würde erst nochmal eine Rückfrage stellen wollen.
Mal.
Und zwar, Sie haben ja gesagt, Sie sind Wasserballspieler, dann Trainer.
Ja.
Wie kommt es dann dazu, dass man sagt, okay, so ich habe jetzt lang gespielt erfolgreich, ich war jetzt Trainer und jetzt gehe ich in die Forschung. Also wie kommt da dieser Switch, sage ich, was man nicht sagt, ey, ich bleib, Trainer macht mir Spaß, ich bleib da, sondern okay, ich gewinne nicht den Schritt weg vom Trainer da sein und das Thema vielleicht nochmal eine Stufe drüber betrachten. Wie kam das so, dieser Sinneswandel?
Naja, das ist eigentlich eine ziemlich logische Geschichte. Also den Leistungssportler als aktiver Sportler habe ich vor allen Dingen während der Zeit meines Studiums an der Universität Mainz dann noch betrieben und habe dann eben in den Bundesliga-Verein Fulda und dann später in Esslingen gespielt. Aber mit dem zunehmenden Engagement im Beruf an der Uni Stuttgart blieb dann immer weniger Zeit für eigenes Sporttreiben. Und auf Bundesliga-Niveau bist du eigentlich mit täglichem Training unterwegs, sodass ich dann so in den mittleren 20er Lebensjahren dann den Leistungssport an den Nagel hängen musste und mich dann stärker der Forschung, also im beruflichen Kontext, gewidmet hat. Dass ich dann später als Trainer gearbeitet habe, das hat zunächst natürlich damit zu tun gehabt, dass ich in der Szene auch noch angefragt war, wie ich noch jünger war. Und dann später hat es natürlich, wie so oft, auch was mit den eigenen Kindern zu tun. Ich habe einen Sohn, der war auch Junioren-Nationalspieler im Wasserball. Und da lag es natürlich nahe, dass ich auch am Beckenrand da noch als Betreuer und Trainer tätig war. Also das hatte dann so ein bisschen auch einen familiären Hintergrund. Nachdem dann unser Sohn erwachsen wurde, habe ich dann auch die Trainertätigkeiten alle eingestellt und ja, jetzt mittlerweile widme ich mich eigentlich nur noch der Forschung in dem Bereich.
Ja, jetzt ja auch schon etwas länger. Ich meine, wir kennen uns jetzt ja seit 7 Jahren, ne?
Ja.
Bald ja dann auch der verdiente Ruhestand und für mich dann das Ende des Studiums. Weil Sie es gerade angesprochen haben, eine Frage. Was sagen Sie denn so generell die Rolle des Trainers? Wie wichtig ist die, sage ich, wenn es um Talentidentifikation und Talentforschung geht?
Also ich denke, die Rolle des Trainers ist eine ganz entscheidende. Nun muss man aber sagen, und auch das spiegelt sich auch in unserer Forschung wieder, dass die Rolle des Trainers eigentlich keine einheitliche, also festgefügte Rolle ist. Gerade bei den Kindern geht es vor allen Dingen darum, die Kinder überhaupt für den Sport zu begeistern. Das ist sicherlich im Fußball und Tennis ein bisschen einfacher als im Wasserball oder Ringen oder Gewichtheben. Aber auf jeden Fall muss der Trainer bei den Kindern eine sehr starke pädagogische und menschliche Komponente ins Training einfließen lassen, um einfach die Kinder mit Spaß und mit Wohlbefinden und mit Liebe zum Sport zunächst mal an den Sport zu binden. Da kommt es noch nicht so sehr auf die Leistung an. Also ich rede jetzt gerade mal so über den Bereich des Grundschulalters. Mhm. Ein erster Rollenwechsel der Trainerfunktion erscheint mir notwendig so im Vorfeld der Pubertät, also sprich so ab 11, 12 Jahren. Und in dieser Phase muss der Trainer vor allen Dingen fachlich im technischen Bereich den Kindern sozusagen alles beibringen, was später technisch für die Ausführung der Sportart entscheidend ist. Und da sehe ich eigentlich in Deutschland schon die ersten größeren Probleme, dass wir zu häufig im Nachwuchssport Trainer am Spielfeldrand oder auch in der Sporthalle, in anderen Sportarten oder im Stadion haben, die gerade unter technischen Gesichtspunkten den Kindern sozusagen nicht die spitzensportlichen Grundlagen vermitteln. Ja, es bleibt zu häufig dann bei technisch schwacher Ausbildung, bei koordinativ unzureichenden Leistungsgrundlagen. Und hiermit hat natürlich auch die Trainerausbildung zu tun. Also wir bräuchten gerade in dem Bereich auch Trainer, die A, in ihrer Sportart speziell technisch top ausgebildet sind, die auch in der Lage sind, moderne Medien wie Tablet, Computer, Handys und so weiter im Trainingsprozess für Feedback-Schleifen im technischen Bereich einzusetzen. Und nicht zuletzt brauchen wir auch in dem Altersbereich Trainer, die eine allgemeine athletische Grundausbildung in anderen Sportarten in das eigene Training einbauen können. Also heißt im Basketball, dass sie auch in der Lage sind, mit den Kindern im Winterhalbjahr mal Turnen zu gehen oder im Sommerhalbjahr auch mal leichtathletisches Training zu betreiben. Also dass einfach eine vielseitige und technisch hochwertige Ausbildung in der Spezialsportart sichergestellt wird. Und der dritte Punkt, was Trainer angeht, und das war für mich dann auch eine ziemlich interessante Erfahrung im absoluten Spitzenbereich, dann im Erwachsenenalter, da kommen natürlich dann auch Anforderungen ins Spiel, wie Spieler psychologisch betreuen, für ein Klima in der Mannschaft suchen, gute Spieler auch auf dem Markt zu akquirieren. Also da kommen immer stärker Management-Qualifikationen auch in die Trainerrolle rein. Und der Trainer ist dann sozusagen auch Manager der Spitzenleistung bei den Top-Sportlern. Und er muss auch vielleicht ein bisschen einen Schritt zurückgehen und die Sportler stehen dann im Rampenlicht und auch den Spitzenleistern dann sozusagen den Vortritt lassen. Auch das ist ein nicht einfacher Rollenwechsel. Also um das zusammenzufassen, denke ich, die Rolle des Trainers ist vielseitig und sie muss sich vor allen Dingen am Alter und Entwicklungsstand der Athleten festmachen. Und gerade im Jugendalter, mit den Schwierigkeiten, die wir mit der Schere oft im biologischen Alter auch der Sportler haben, also dass in derselben Altersklasse sehr unterschiedliche Kinder während der Pubertät spielen, das forciert eigentlich den Bedarf an speziell ausgebildeten Trainern im Nachwuchsbereich. Und ja, Trainer ist halt eine vielseitige Rolle.
Okay, die Laufbahn des Trainers, was die Rolle des Trainers im Zeitplan ist, haben wir jetzt abgehakt. Dann vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Was ist denn Talent überhaupt allgemein im Sport? Wie würde man das denn definieren?
Ja, also Talentdefinitionen gibt es fast so viele wie Talentforscher. Das ist ein bisschen das Problem. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, der Kern des Problems dreht sich um Potenzial. Also wir suchen immer Kinder, die Potenzial für Spitzenleistung haben. Und insofern ist Talent immer in gewisser Weise ein Spagat zwischen einer aktuellen Diagnose und einer zukunftsgerichteten Prognose. Wir suchen also Kinder, die heute schon überdurchschnittlich leistungsfähig sind, also die auffallen durch besondere Leistungen, die dann zudem ein Potenzial oder eine Begabung aufweisen, die auf zukünftige Spitzenleistung schließen lassen. Also diese zwei Aspekte sind eigentlich Kernelemente jeder Talentdefinition. Also herausragende Leistungsauffälligkeit und gleichzeitig überragendes Potenzial für die zukünftige Leistungsprognose.
Es gibt ja auch diesen engen und weiten Talentbegriff. Können Sie vielleicht nochmal sagen, was das ist? Was ist der enge Talentbegriff? Was ist der weite Talentbegriff?
Ja, also das ist eine Diskussion, die gerade in den letzten Jahren stark geführt wurde. Man hat in den zurückliegenden Jahren, ich sage mal bis so zu den 2000er Jahren, sehr stark Talent an der Wettkampfleistung festgemacht und an besonderen Leistungsvoraussetzungen, also im Basketball zum Beispiel an der Körperhöhe oder solchen Dingen. Aber die Leistung und Leistungsvoraussetzungen bewegen sich alle im Bereich der Motorik. Und das ist doch relativ eng, denn wir stellen ja immer wieder fest im Spitzensport, letztendlich kommen auch die oben an, die besondere psychologische Qualifikationen aufweisen, also wie Motivation, Ehrgeiz, Resilienz gegenüber Stress in Wettkampf und Training. Und dazu braucht man auch Athleten, die teamfähig sind, also die auch sozial sich gut einfügen und auch Leaderqualitäten haben auf dem Spielfeld. Heißt also, dass wir neben den motorischen, was ein relativ enger Bereich ist, eben die Diagnostik ausweiten müssen auf andere Bereiche wie die psychologische Verfasstheit von Sportlern und auch die soziale Einbettung. Und in den letzten Jahren kam noch ein vierter Aspekt bei der weiten Talentdefinition hinzu. Das ist natürlich auch das leistungssportliche Umfeld. Also welche Qualität hat der Club? Welche Ausstattung haben wir vor Ort für bestimmte Sportarten? Also in sächlicher Hinsicht sage ich jetzt mal, also ein Schießstadion, entsprechende Sporthallen, Schwimmhallen und so weiter. Das spielt auch eine große Rolle. Und wie ist der Stützpunkt personell aufgestützt? Also welches Umfeldmanagement haben wir im Bereich Physiotherapie, Ernährung, Coaching, Schulbetreuung? Also es fließen doch mehr Aspekte ein als nur die reinen motorischen Voraussetzungen. Und das hat eben über den engen Talentbegriff hinaus zu dieser Ausweitung geführt. Und ein zweiter Aspekt, der beim Talentbegriff jetzt die letzten Jahre deutlich in den Vordergrund tritt, wir müssen Talent dynamisch verstehen. Es reicht also nicht einmal im Kindes- oder Jugendalter eine Testung oder eine Nominierung durchzuführen, sondern Talentdiagnostik muss eigentlich ein fortlaufender Prozess sein, so wie wir das in einzelnen Verbänden auch schon sehen, dass also jährlich oder sogar halbjährlich immer wieder nachjustiert wird. Das hat den Vorteil, dass man die Sicherheit der Prognosen immer stärker erhöht. Das ist der eine Vorteil. Und der andere Vorteil ist, dass man dann gleichzeitig über die Diagnose hinaus auch Handlungsempfehlungen für das Training, für die Korrektur von Stärken und Schwächen, Ableitungen treffen kann. Also wir hätten einen doppelten Benefit durch regelmäßige Talenttestung.
Okay, was glauben Sie, woran scheitert es? Das ist ja quasi das optimale Modell. Aber wenn man in die Praxis geht, realistisch gesehen macht es ja eigentlich fast niemand. Was glauben Sie, ist denn da die größte Hürde, dass man nicht sagt, okay, wir gehen jetzt aktiv rein und testen die Kinder halbjährig, gucken, da machen wir regelmäßig Tests. Woran scheitert es?
Naja, ich sag mal so, das ist eher eine zeitliche Frage, wann Talentdiagnose durchgeführt wird. Aus meiner Sicht, und das ist ja auch eine Frage, die ich jetzt Ihrem Katalog entnommen habe, und das ist auch eine ganz wichtige Frage, ist der Zeitpunkt der ersten Talentdiagnose. Und da, glaube ich, sollten wir auf jeden Fall im Grundschulalter einsteigen. Das gilt für alle Verbände. Natürlich haben wir Sportarten wie Eiskunstlauf, wo die Kinder ein bisschen früher in den Leistungssport oder in die leistungssportliche Grundausbildung einsteigen. Und wir haben Sportarten wie vielleicht Triathlon oder so, wo die Kinder erst später hinfinden. Aber unabhängig davon sollte die sportliche Begabung oder Hochbegabung eigentlich in der zweiten, dritten Grundschulklasse festgestellt werden. Und da haben wir natürlich große Schwierigkeiten, das flächendeckend in der Bundesrepublik Deutschland zu organisieren. Wir haben ganz tolle Modelle, muss ich sagen. Also in Nordrhein-Westfalen gibt es eine intensive Testung in Düsseldorf. Wir haben in Berlin ein sehr schönes Modell. Wir haben in Fulda und mittlerweile auch in Bayreuth ein tolles Modell. Und auch in den neuen Bundesländern, wie zum Beispiel Brandenburg, haben wir sehr schöne Modelle. Wir haben aber auf der anderen Seite, nicht zuletzt geschuldet auch der föderalen Struktur in Deutschland, mehrere Bundesländer, in denen eine systematische Talentsuche nicht stattfindet im Schulbereich. Und das, denke ich mal, ist eine der vordringlichen Aufgaben für die Zukunft. Der Vorteil einer frühen Talentsichtung ist auch, dass die Kinder nicht alle leistungssportlich schon auf eine Sportart fixiert sind, also dass die Kinder auch bereitwillig den empfohlenen Sportarten bei der Talentorientierung auch noch Folge leisten können. Ja, das wird in zunehmendem Alter schwierig. Wo wir weniger Schwierigkeiten haben, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist so der präpubertäre Altersbereich, also so irgendwo im Alter zwischen 12 und 16 Jahren. Hier wird sehr oft gesichtet durch die Verbände und hier finden auch fortgeschrittene, gute Verfahren Anwendung. Allerdings unterscheidet sich die Qualität einerseits von Verband zu Verband. Wir haben halt Verbände, die zwischen 12 und 15 Jahren bis zu 6 Talentdiagnosen bei denselben Athleten durchführen, also eine echte Begleitung machen. Wir haben aber auch Verbände, die gar nicht testen. Und dann gibt es eben die Mehrzahl der Verbände dazwischen, die einmalig testen. Und das halte ich im Prinzip noch für problematischer. Da ist der Hauptgrund weniger eine organisatorische Frage als vielmehr eine finanzielle. Denn Talenttests in einem deutschen Dachverband flächendeckend für so eine Altersgruppe deutschlandweit zu organisieren, das kostet auch Geld. Ja, also hierfür müssen wir entweder die Landestrainer gewinnen oder wir müssen spezielle Sichtungstrainer hierzu verpflichten. Und wie gesagt, das ist natürlich auch eine finanzielle Frage.
Also wäre es wahrscheinlich der richtige Schritt, wäre dann, dass man sagt, okay, die Verbände, die Vereine, die Landestrainer versuchen dann, das Ganze aktiver noch zu fördern und sagen, ey, okay, Talentdiagnose ist wichtig, wir müssen da jetzt mal Geld in die Hand, wir müssen das machen. Vielleicht auch aktiv auf die Schule zugehen und sagen, in dem Alter macht es am meisten Sinn. Wir wollen jetzt zweite, dritte Klasse testen. Also geht, kann man das dann sagen, okay, aus Vereinsrichtung von Funktionären, dass das mehr, sage ich mal so, angeleitet werden muss, diese Talentgeschichtungen. Oder kann man auch sagen, ja gut, das sind auch die Talentforscher mit dem Boden, das ist deren Hauptjob. Also was glauben Sie denn, wer muss denn da den ersten Schritt machen?
Also ich denke mal, generell sollte der erste Schritt Hand in Hand zwischen Wissenschaft und Fachverbänden erfolgen. Also ein gutes Beispiel ist vielleicht Berlin. Auch speziell in der Sportart Basketball, wo eben starke Vereine wie Alba Berlin, wahrscheinlich aber auch der Landesverband, sehr stark in den Grundschulbereich einstrahlt und dort auch Talentsichtung aktiv betreibt. Sicherlich kam auch der Anstoß aus der Wissenschaft, wo die Hochschule für Gesundheit in Berlin mit dem Projekt Berlin hat Talent sozusagen schon die organisatorischen Voraussetzungen und auch die den thematischen Hintergrund sozusagen geschaffen hat, aber die Berliner Basketballer oder Basketballszene ist sehr aktiv in Sachen Talentsuche.
Ja.
Später können dann die Wissenschaftseinrichtungen eigentlich zurücktreten. Also wenn ein System geschaffen ist, dann glaube ich, können sehr gut die Vereine und Verbände das in Verbindung mit den Schulbehörden oder der jeweiligen Schule alleine weiterführen. Und die Wissenschaft begleitet das oder wird nochmal evaluativ tätig. Also am Anfang gemeinsam und dann später gern auch unter Führung der Verbände.
Okay, danke. Jetzt haben wir ungefähr beleuchtet, okay, baut man so ein Testsystem, sage ich mal, auf. Ich habe ja vorhin angesprochen, verschiedene Faktoren da wichtig. Es sind sportmotorische Fähigkeiten wichtig, psychologische Fähigkeiten, soziale Sachen vom Sport, das Umfeld. Welcher Punkt ist denn, würden Sie sagen, der wichtigste oder der zuerst, sage ich mal, optimiert werden muss, damit dann in ein paar Jahren dann Talente rauskommen? Ich kann ja sagen, okay, ich greife daran an, dass ich sage, ich suche vor allem die talentierten Kinder oder ich sage, okay, ich baue erst ein super Trainingszentrum und dann suche ich die Kinder. Was würden Sie da, welchen Prozess würden Sie da empfehlen?
Das ist natürlich eine Frage, die ist ein bisschen sportartspezifisch eingefärbt, aber was die Erfahrungen auch vor allen Dingen die zukünftige Prognose angeht, würde ich sagen, das zentrale Element jeder Talentsichtung sollte der Komplex aus Koordination und Schnelligkeit sein. Weil wir haben ja also in den vergangenen Jahren gesehen, dass die meisten Sportverbände, egal ob es sich jetzt um Spielsportarten, Kampfsportarten oder um Kraftschnelligkeit, Ausdauersportarten handelt, dass alle Verbände auf die Regeln insofern einwirken, dass sie versuchen, die Wettkämpfe dynamischer zu machen. Also es gibt eine schnelle Mitte im Handball, es gibt immer kürzere Angriffszeiten in den verschiedenen Sportspielen, also dass einfach häufiger zwischen Angriff und Abwehr gewechselt werden muss. Also wir stellen eine extreme Dynamisierung in allen Bereichen im Wettkampfsport fest. Und das hat damit natürlich zu tun, dass Dynamik, Explosivität, Power, Speed, also alles das, was dann wirklich Action in den Wettkampf bringt, dass das von den Zuschauern ganz besonders wertgeschätzt wird. Und da, wo sich die Zuschauer wohlfühlen oder was den Zuschauern gefällt, das ist dann letztlich auch fernsehrelevant und nicht zuletzt am Ende dann auch über Sponsoring finanziell bedeutsam. Das heißt, wir haben eine extreme Dynamisierung aller Sportarten, um einfach kommerziell auch größere Publikumsschichten mehr zu interessieren. Und vor dem Hintergrund muss man eigentlich heute bei der Talentsuche auf Kinder achten, die koordinativ schnelligkeitsbezogen extrem stark sind, weil das wird in 15 Jahren im Hochleistungsalter dann noch eine zentralere Komponente sein. Und neben diesem Koordinations- und Schnelligkeits-Explosivitätsaspekt, den ich immer ins Zentrum jeder Talentdiagnostik heute rücken würde, egal in welchem Altersbereich, da muss man dann natürlich ein bisschen auf die Sportarten dann schauen. Natürlich muss man im Basketball und Volleyball und Rudern vielleicht eher auf große Kinder achten, mag sein, und im Gerätturnen und Radsport vielleicht eher auf kleinere, leichtere Kinder, die im Ausdauerbereich dann dadurch ein bisschen Vorteil haben. Das kann man dann sportartspezifisch einfärben, aber an dem Komplex Koordination, Schnelligkeit, Explosivität würde ich nicht rütteln wollen. Mhm. Und darüber hinaus, und das haben wir ja vorhin schon angesprochen, ist natürlich der Support durch den Stützpunkt, also die Infrastruktur vor Ort und vor allen Dingen auch die Unterstützung durch die Familie und die psychologische Seite wichtig. Aber hierzu haben wir auch noch einen gewissen Forschungsbedarf. Also währenddessen die Lage im Bereich Motorik ziemlich klar ist, müssen wir unsere sportpsychologische Talentforschung und sozusagen die Erforschung der Rahmenbedingungen in den nächsten Jahren auch ein bisschen in den Mittelpunkt stellen.
Sie haben ja schon gesagt, man muss es sportartspezifisch einfärben. Koordination, Schnelligkeit, Explosivität ist immer wichtig und für Basketballer noch Größe. Haben Sie jetzt mal Forschung im Basketball betrieben und können jetzt, sage ich mal, evidenzbasiert sagen, okay, im Basketball muss man genau auf diese Faktoren achten. Also klar, Koordination, Schnelligkeit ist immer zentral. Aber gab es noch weitere Sachen oder Tests, wo Sie gesagt haben, okay, wenn Basketball da drin gut abschneidet, dann ist die Chance hoch, dass er in 10, 12 Jahren in der Bundesliga spielt?
Ja, also ganz generell kann man natürlich sagen, mit fortschreitendem Alter, wenn wir jetzt mal von dieser Erstdiagnose im Grundschulalter absehen, so im nachfolgenden Abschnitt, also irgendwo im Altersbereich 11, 12 bis 17 Jahre, da kommt es natürlich dann sehr stark auf zwei Komponenten an. Das eine ist die sportartspezifische Technik, die sich natürlich von Verband zu Verband unterscheidet, wobei dann im Basketball eben das Ballhandling natürlich im Mittelpunkt steht. Also sowas wie die ganzen Schleifen, die man mit dem Ball drehen kann, das Dribbling, was mit dem Ball zu tun hat und so weiter, natürlich dann ganz wichtig. Und gerade im Vorfeld der Pubertät geht es sehr stark natürlich dann auch um motivationale Faktoren, also psychologische Aspekte, dass man dann sozusagen die Zunahme der Optionen, die man dann durch die Pubertät natürlich hat. Ja, und der dritte Komplex ist natürlich, dass man in diesem Altersbereich kurz vor und während der Pubertät darauf achten muss, dass die Spieler da natürlich erhöht verletzungsanfällig sind durch häufig ein sehr starkes Körperwachstum, was vor allem im Basketball natürlich dann auch ausgeprägt ist. Und Kinder, die innerhalb von einem Jahr dann 10, 15 Zentimeter Körperlängenzuwachs haben, da ist natürlich dann auch die Sicherung der Gelenke durch eine kräftigere Muskulatur ganz wichtig. Das heißt, wir müssen dann auch besonders auf die Kraftfähigkeiten und die körperliche Stabilität achten. Das ist auch ein Schwerpunkt. Betrifft vielleicht nicht so sehr die Talentdiagnose als dann die Ausbildung der Spieler, aber selbstverständlich kann man auch frühzeitig so ein bisschen diagnostizieren, welche Kinder sind denn eigentlich körperlich stabil genug, um jetzt sozusagen diese pubertäre körperliche Veränderung auszuhalten. Ansonsten muss da sehr stark in die Vorbereitung, also in die athletische Grundausstattung investiert werden.
Und dann nochmal zum Thema Talentidentifikation. Wir haben uns gesagt, okay, am besten fortlaufen, die erste Testung im Grundschulalter, um einfach früh schon mal ein bisschen die Einordnung treffen zu können. Am besten funktioniert das in der Schule oder in der Grundschule, weil man da alle Kinder direkt quasi abholt. Welche Messungen oder welche Tests gibt es denn da, um die zum Beispiel die Koordination und Schnelligkeit zu messen? Oder was gibt es denn da für Ressourcen, auf die wir Trainer zugreifen können, um uns da so ein bisschen einzulesen und dann ordentliche Testbatterien zu erstellen?
Ja, also das ist eins der Probleme, das wir noch gar nicht angesprochen haben. Wir haben natürlich in Deutschland durch die Vielfalt der Verbände, aber auch eben durch die unterschiedlichen Zugangsweise eine sehr große Unterschiedlichkeit bei den Tests. Was wir jetzt in Bayreuth und Fulda und auch bei anderen Kampagnen in Berlin oder Düsseldorf sehen, ist, dass man so einen Kernbestand an Tests eigentlich versuchen sollte, möglichst gleich zu lassen, damit die Daten auch vergleichbar werden. Und im Mittelpunkt steht sicherlich der deutsche Motoriktest, der an der Universität Karlsruhe entwickelt worden ist. Und dort sind koordinative Elemente wie seitliches Hin- und Herspringen, also Stichwort schnelle Füße, ein Element. Dann auf jeden Fall brauchen wir Sprint- und Sprungkrafttests. Das wird dort über einen 20-Meter-Sprint und einen Standweitsprung abgebildet, sodass, und natürlich, und das ist jetzt ein bisschen so ein Addendum an der Uni Bayreuth, müssen wir in vielen Sportarten auch die Wurfkraft, also die Wurfschnelligkeit mit in den Blick nehmen. Mit dieser Grundausstattung, Laufschnelligkeit, Sprungkraft, Wurfkraft und schnelle Füße, haben wir eigentlich diesen Explosivitätskoordinationskomplex relativ gut abgebildet. Also ein Ballweitwurf oder Schlagballweitwurf soll auf jeden Fall zu dem Motoriktest als neunter Test noch durchgeführt werden. Insofern haben wir relativ gute Situation, dass wir ja allgemein akzeptierte Testverfahren haben. Und erst später sollten dann die Verbände versuchen, mit Sonderverfahren, also zum Beispiel Slalom-Dribbling oder sowas, diese Tests anzureichern. Aber wir brauchen einen Grundbestand an Tests, der mehr oder weniger über das Kindes- und Jugendalter gleich bleibt und auch von Sportart zu Sportart gleich bleibt. Erst dann können wir sozusagen eine treffsichere Einordnung und auch Unterscheidung der Kinder in Bezug auf bestimmte Sportarten vornehmen. Also insofern glaube ich schon, dass die Forschung gerade durch die Uni Karlsruhe vor vielen Jahren mit der Entwicklung dieses deutschlandweit gültigen Grundschultests relativ gute Voraussetzungen haben. Was ein bisschen ein Problem ist, dass wir in den Verbänden, damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie den Basketball, sondern eben Verbände, die auch spezielle Bewegungsanforderungen haben, wie zum Beispiel Schwimmen oder Skilanglauf und so weiter, dass wir dort sehr häufig primär spezifische Tests haben. Und die sind dann ganz schlecht vergleichbar untereinander und häufig wechselt auch das Leistungssportpersonal in Verbänden und dann werden die Tests umgestellt oder modifiziert, sodass wir eigentlich langfristig keine Datenstabilität haben. Das bereitet auch Probleme. Also meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, dass wir in den beiden genannten Schwerpunkten Koordination, Explosivität und Schnelligkeit, dass wir dort so eine Kerntestliste haben, die immer angewandt wird und dann darum sich eben alle spezifisch dann auch veränderbare Verfahren dann gruppieren. Wenn ich jetzt mal an unsere Sportarten und Erfahrungen in der Talentsichtung denke, also der 20-Meter-Sprint und auch die Sprungkrafttests und auch die schnelle Koordination sind eigentlich immer Tests gewesen, die sehr gute Aussagen erbracht haben. Und in verschiedenen Sportarten, wo das notwendig ist, also ich sage jetzt mal Handball, Wasserball, aber eben auch Tennis, Tischtennis, Badminton, haben die Wurfkrafttests immer sehr stark die talentierteren Kinder von den weniger talentierteren Kindern unterschieden. Wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn wir das Thema schon haben, ist in der Frage der Ausdauertests. Hier sollte natürlich ein Test angeboten werden. Im deutschen Motoriktest ist das immer ein 6-Minuten-Lauf um ein Volleyballfeld, wo die Strecke dann als Maßzahl genommen wird. Das führt nicht so stark zur Unterscheidung von geeigneten, weniger geeigneten Kindern, gibt aber einen Hinweis auf Ausbildungsschwerpunkte und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch einen Hinweis auf Schwächen. Aber im Mittelpunkt sollten eigentlich eher die koordinativ schnelligkeitsorientierten Tests stehen.
Okay, also können wir so sagen, dass wir in der Grundschule anfangen sollten, vor allem mit diesen allgemeinen Tests, ja, mit der Zentral- und Koordinationsschnelligkeit.
Ja.
Und dann, wenn wir sagen, okay, als Verband machen wir jetzt im fortlaufenden Alter immer mehr spezifischere Tests, also sagen, ja, okay, dann wirklich basketballspezifische Übungen, die dann aber immer gleich lassen. Also nicht in, ja, einem Jahr machen wir den Dribbling-Parcours so, ja, und im nächsten Jahr machen wir ihn anders, sondern ja, uns dann gleich lassen, dass man über mehrere Jahre hinweg das dann vergleichen kann. Okay, wie, ja, entwickeln sich die Spieler in dem Test und auch wie unterscheiden sich die Jahrgänge? Machen wir jetzt, ja, die Jugendarbeit, die vor 4 Jahren da waren, jetzt schlechter als die jetzigen und solche Geschichten?
Ja, also ich will das mal aus wissenschaftlicher Sicht jetzt nicht so sehr praxisbezogen nochmal kurz kommentieren. Also das Hauptproblem, ja, ist das sogenannte Generalitäts-Spezifitätsdilemma. Das heißt, in frühen Altersabschnitten können die Kinder sportartspezifische Tests meistens aufgrund fehlender Vorerfahrung nicht gut ausführen. Das heißt, wir brauchen sehr stark generelle Tests, die sozusagen auf eine Physical Literacy, also auf so eine Grundkompetenz abstellen. Also sowas wie Werfen, Sprinten und Springen. Das können die Kinder motorisch alles bewältigen im Grundschulalter, sagt aber nicht immer schon sehr viel aus über die sportartspezifische Qualifikation später. Die spezifischen Tests, die kann man erst später einsetzen, wenn eine gewisse technische Ausbildung in der Sportart erfolgt ist. Hat aber den Nachteil, ja, dass man eben erst sehr spät einsetzt, wo viele Kinder schon in anderen Sportarten dann aktiv sind. Also das ist ein Konflikt, der ist eigentlich nicht gut zu lösen. Aber die Minimumvoraussetzung, um hier einen Schritt nach vorne zu kommen, ist eben, dass man die Tests über eine gewisse Zeit, also sagen wir mal, eine Sportlergeneration, das sind so 10 bis 15 Jahre, mal konstant lässt, um einfach einen Überblick zu kriegen, in welchem Spannungsfeld von allgemeinen und speziellen Anforderungen entwickelt sich so ein Talent und welche Tests sagen in welchem Alter was aus. Und dann gibt es natürlich an der einen oder anderen Stelle Tests, die lebenslang perfekt informieren, wie zum Beispiel der 20-Meter-Sprint. Und der hat sich zum Beispiel in der Sportart Fußball, also auch der Test herausgestellt im Nachwuchsbereich, der am zuverlässigsten über Spitzensportkarrieren eine frühe Aussage ermöglicht. Also die Kinder, die im Stützpunktalter, sage ich mal, zwischen 12 und 15 Jahren die schnellsten Sprinter und die schnellsten Dribbler waren, sind auch mit der höchsten Wahrscheinlichkeit dann später in den Jugendnationalmannschaften angekommen. Also wir haben schon ganz gute Voraussetzungen, aber wir müssen einfach längerfristig an den Problemen dranbleiben und für Konstanz und Verlässlichkeit sorgen.
So, Sie haben ja gesagt, ein 20-Meter-Sprint ist im Fußball und Dribbling-Fußball ist der Test, der die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass Talente, die in dem im frühen Alter gut sind, später dann auch gut sind. Gibt es so einen Test auch für Basketball, wo Sie sagen, okay, das ist der Top-Test, wo Sie sagen können, das haben Sie durch Forschung rausgefunden oder ist dafür zu wenig Forschung bisher im Basketballbereich gemacht worden?
Ja, also da bin ich jetzt zu wenig in der Sportart direkt unterwegs. Das muss ich jetzt an der Stelle gestehen. Ob es jetzt so einen prominenten Test, so einen herausragenden Test im Basketball gibt, das kann ich jetzt so direkt nicht sagen. Aber ich kann mir zumindest mal vorstellen, dass sowas wie Lane Agility, also die Tests, die sehr schnelle Beweglichkeit zur Seite und nach vorne und hinten abtesten, also im grundlegenden athletischen Bereich, sicherlich extrem aussagekräftig sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man in der Ballbehandlung einen Test findet, der so vielseitig die Ballbehandlung abtestet, aber gleichzeitig auch so stark zwischen den richtigen Könnern und den Begabten und den weniger Begabten diskriminiert, dass wir mit solchen zwei Tests vielleicht so ein Zentrum von Diagnose aufbauen kann. In dem Zusammenhang möchte ich noch eins einfügen, was mir jetzt in der Pause gerade noch so eingefallen ist. Wir müssen natürlich unbedingt nochmal drüber sprechen, in welchem Verhältnis so eine Motorik und von mir aus auch um psychologische und soziale Aspekte erweiterte Talentdiagnose, welche Rolle die spielen soll im Vergleich zur Trainereinschätzung, also in Bezug auf das Spielverhalten. Ich habe mich vielleicht so angehört, dass mit einer motorischen Testung sozusagen die Talentidentifikation schon erledigt wäre. Das ist beileibe nicht so. Also die Untersuchungen zeigen, dass egal wie weit und wie regelmäßig Talente überprüft werden, dass trotzdem maximal die Hälfte der Einschätzung von Begabung im Basketball sein kann. Und das gilt wahrscheinlich für die Mehrzahl der Sportarten. Wir müssen auf jeden Fall auch das Spielverhalten, also auf dem Platz, im Spiel oder in Turnieren, berücksichtigen. Und hier kommt natürlich viel stärker das Trainerauge und die Trainererfahrung ins Spiel. Also es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, als wären motorische Tests sozusagen das Allheilmittel, um die nächste Weltmeisterschaftsgeneration im Basketball zu finden. Zumal ja Basketball gerade durch die Weltmeisterschaft gezeigt hat, dass hier schon extrem gut ausgebildet und auch die richtigen Leute sozusagen nominiert wurden. Also wir können nicht davon ausgehen, dass mehr als 50% der Prognose auf Tests aufgebaut werden können. Es gibt aber auch eine Reihe von Untersuchungen, auch im Fußball, wo das Trainerauge natürlich auch eine große Rolle spielt, die gezeigt haben, dass das Trainerauge allein und die Beurteilung des Spielverhaltens allein bei Kindern auch keine optimale Prognose bildet. Also die Studien im Fußball, und dort ist eben die Forschung allein durch die Menge der Kinder, die Sportart betreiben, am besten vielleicht ausdifferenziert, zeigt, dass das Trainerauge alleine nicht reicht und die motorischen Tests alleine auch nicht reichen. Und dass der größte Benefit eben durch die Kombination dieser beiden Sichtungskomponenten entsteht. Also das möchte ich nochmal betonen. Nicht, dass der Eindruck entsteht, also wir gehen in die Grundschule, machen ein paar Tests und dann haben wir die besten Basketballtalente schon identifiziert. Also das muss Hand in Hand gehen.
Also wieder eine Kombination aus, okay, der Trainer beobachte die Kinder beim Spielen und empfehle zwei, drei auf, die spielerisch herausstechen.
Ja.
Und dann kann man sagen, okay, jetzt mit quasi motorischen Tests kann man noch validieren, okay, sind die wirklich sportliche Talente?
Ja. Und Basketball hat ja riesige Vorteile, aber wenn ich das zumindest mal so als Nicht-Basketballer so aus der Außensicht sagen kann, wir haben doch relativ viele Körbe in den Städten verteilt, also nicht nur wie früher alleinige Bolzplätze, sondern auch Basketballcourts, die öffentlich genutzt werden. Also man kann das Scouting durchaus auch im Wohnumfeld von Kindern mittlerweile gestalten. Und aus dieser Kombination verspreche ich mir speziell für die Sportart Basketball eigentlich den größten Gewinn oder das größte Potenzial.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also jetzt Bayreuth natürlich auch speziell als Sportstadt, wie sie sich immer nennen, haben schon viele Möglichkeiten auch zu spielen. Generell, wie viel sollte denn quasi außerhalb des Vereins-Setting gesichtet werden? Weil meistens ist es ja so, als Trainer, Marzo ist in seinem Verein drin, und im Verein schaut man auch nach Talenten und guckt, okay, ist in der anderen Mannschaft vielleicht einer, den ich in die bessere Mannschaft ziehen kann. Was ich gerade angesprochen habe, dieses, okay, ich gehe einfach mal raus, schau, wenn Kinder einfach, sage ich mal, frei spielen. Glauben Sie, das kann einen großen Impact haben, dass man einfach sagt, okay, man bringt vielleicht Kinder, die nur so aus Spaß zocken, dann darüber noch in den Basketball, dass man da gute Talente finden kann?
Ja, zumindest, wenn man Kinder im freien Bewegungsleben, also im Wohnumfeld, Basketball spielen sieht, ist schon mal zumindest sichergestellt, dass eine gewisse Grundmotivation und auch eine Begeisterung für den Sport vorliegt. Also das heißt, da ist schon, sagen wir mal, die Bindung an den Sport sehr viel leichter zu bewerkstelligen bei solchen Kindern. Wo ich ein bisschen skeptisch bin, es wird immer wieder auch gerade beim Fußball diskutiert, wie viel Straßenspiel muss sein, um später ein guter Fußballer zu werden. Und da ist eher meine Meinung, wir sollten uns nicht so sehr auf den Straßenspielumfang oder das Volumen an freiem Spiel verlassen. Denn wir haben natürlich im Sport mittlerweile auch eine heftige Konkurrenz um die Zeitbudgets von Kindern durch Computerspiele, durch Hausaufgaben, auch nicht zuletzt durch die längere Verweilzeit in der Schule an sich, sodass natürlich für freies Bewegungsspiel außerhalb von Vereinen, außerhalb von Schule nicht mehr so viel Zeit verbleibt. Deswegen müssen wir gucken, dass wir die Ausbildung in den Vereinen ein bisschen forcieren, also um diese Defizite, die im freien Bewegungsleben eben entstehen durch mangelnde Zeit, dass wir das durch bessere Ausbildung aufholen. Also ich bin nicht so sicher, ob jetzt die Ausweitung des freien Bewegungsspiels alleine sozusagen die Entwicklung von Spitzensportlern garantiert. Dazu haben wir einfach zu viel Konkurrenz durch andere Freizeitaktivitäten. Und das ist auch gut so, wenn man das den Kindern zugesteht. Umso besser muss dann eigentlich die Nachwuchsausbildung in den Vereinen sein. Und da kann man natürlich sehr viel freies Spiel und Kreativität und Spielintelligenz und so weiter integrieren. Das muss man dann eben versuchen, im Verein mit weniger Zeit forciert zu entwickeln.
Okay. Mal ein ganz anderer Punkt noch, den ich noch gerne ansprechen würde. Was sind denn, also Sie haben ein paar Probleme, haben Sie schon angesprochen, aber was sind denn so klassische Probleme, die bei der Talentenidentifikation und auch Diagnose entstehen? Vorhin sind Sie schon mal so ganz kurz auf den Relative Age Effect eingegangen. Ja. Vielleicht ganz kurz für die Zuhörer mal sagen, okay, was ist Relative Age Effect? Was ist da genau die Problematik?
Ja. Also Relative Age Effect meint, dass wir sehr häufig im Sport jahrgangsbezogene Mannschaften haben, also sowas wie U11 oder U13. Und wenn Verbände sogar Doppeljahrgänge in den Altersklassen spielen lassen, dann heißt das eigentlich, dass zwei Geburtsjahrgänge in einem Team gegeneinander antreten, also gegen andere Teams. Und in dem Fall unterscheiden sich die Kinder in der Mannschaft natürlich in Bezug auf das Lebensalter oder kalendarische Alter um bis zu 24 Monate. Es macht also einen riesen Unterschied, ob ein Kind im 1. Januar 2014 geboren ist oder am 31. Dezember 2015. Die müssen trotzdem dann wettbewerblich miteinander spielen. Und dadurch haben wir natürlich extreme körperliche Unterschiede. Zum einen, weil die einen schon deutlich weiterentwickelt sind, wenn sie fast 2 Jahre älter sind. Und zum anderen haben wir natürlich auch unterschiedliche Ausbildungszeiten, denn die einen trainieren ja schon 2 Jahre länger als die anderen. Und das führt zu riesigen Leistungsdifferenzen, kalendarisch und auch ausbildungsmäßig eben bedingt, sodass für die Jüngeren in diesen Jahrgangsgruppen meistens auf dem Spielfeld nur eine Nebenrolle bleibt und ihr Talent häufig auch dann eben durch die körperliche Überlegenheit der anderen verdeckt wird. Und diese Bevorzugung der körperlich schon weiterentwickelten Spieler führt natürlich dazu, dass wir dort vielleicht auch Spieler nominieren und fördern, die vielleicht gar nicht so hohes Potenzial in der Zukunft haben. Und dass wir Kinder mit hohem Potenzial, die aber eben jünger sind oder noch nicht so stark entwickelt sind, dass wir deren Potenzial übersehen. Also in beiden Fällen verlieren wir für unsere Sportart Talent. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, dass viele Kinder eben mit solchen Problemen, die sie auf dem Spielfeld haben, auch überfordert sind und dann möglicherweise die Sportart wechseln oder dann auch Motivationsverlust oder ja nicht so starkes Engagement im Training zeigen. Und das führt dann dazu, dass die Kinder ihr Potenzial auch unabhängig von ihrem Potenzial nicht ausschöpfen können. Das wäre wirklich schade. Also da müssen wir unsere Trainer in der Trainerfort- und Ausbildung so instruieren, dass sie mit diesen körperlichen Unterschieden umgehen können in der Ausbildung, aber gleichzeitig das auch bei der Talentbeurteilung mit einfließen lassen. Das kann man, da gibt es verschiedene Vorschläge. Man kann die Jüngeren mit andersfarbigen Trikots markieren. Man kann die Auswahlentscheidungen quotieren, dass also aus jedem Quartal eine entsprechende Zahl von Spielern nominiert werden muss. Man kann auch über Farmteams, dass man die Jüngeren also mit anderen Wettkampfgelegenheiten konfrontiert, also sozusagen Zusatzturniere für die Jüngeren organisiert. Das kann man machen. Oder man kann, wie es jetzt von der Wissenschaft häufig auch vorgeschlagen worden ist, ein sogenanntes Biobanding machen. Das heißt, dass die Kinder nach körperlichen und entwicklungsbezogenen Merkmalen in Mannschaften eingeteilt werden, sodass also eigentlich immer Kinder gleichen Entwicklungsstands gegeneinander spielen und nicht sozusagen die Überlegenheit der Älteren oder Weiterentwickelten sozusagen akzeptieren müssen. Ob das Biobanding langfristig zu einer besseren Talententwicklung in den einzelnen Sportarten führt, ist im Moment noch nicht so richtig abzusehen. Und wir haben auch ein sehr unterschiedliches Bild. Wir haben also speziell jetzt im Fußball nochmal, weil wir da das Problem schon auch länger behandeln, haben wir Vereine, die stark auf Biobanding setzen und ihre Nachwuchsmannschaften nach solchen Gesichtspunkten nominieren und nicht nach dem kalendarischen Alter, das im Pass steht. Wir haben aber auch natürlich Vereine und Stützpunkte, die dem noch skeptisch gegenüberstehen, die am herkömmlichen, altersbasierten Wettkampfsystem festhalten wollen. Da müssen wir einfach schauen. Und das muss, glaube ich, auch jeder Verband für sich lösen. Aber Fakt ist natürlich, dass in allen Sportarten, wo körperliche Entwicklung eine Rolle spielt, und es scheint mir im Basketball allein aufgrund der Körperhöhe und der allgemeinen Robustheit und Athletik der Spieler schon ein Gesichtspunkt zu sein,
definitiv,
dass wir dort einen Ausgleich finden müssen. Ja, bei der Sichtung von Talenten zwischen den Möglichkeiten, die die Spieler mitbringen körperlich und dem Potenzial, was sie dann haben und eben natürlich auch den Interessen des Verbandes, der seine Auswahlspiele natürlich auch gewinnen will. Das, ja, das muss man natürlich auch akzeptieren.
Eine Rückfrage zu Biobanding. Wie teilt man die Kinder denn ein? Also ja, nach Entwicklungsstand, aber ist es dann, machen das dann die Trainer, die sagen, okay, der ist weniger entwickelt, so nach Anführungszeichen Gefühl und diesen weiterentwickelt? Oder gibt es dann auch nochmal, sag ich mal, Tests, wo man sagt, okay, man tut die anhand der Tests dann klassifizieren in die beiden Gruppen?
Naja gut, man kann das verschieden machen. Also die extrem medizinisch aufwendigen Verfahren, also wie Röntgenuntersuchung der Handwurzel oder sowas, das scheidet eigentlich im Sport, würde ich mal sagen, aus. Zumindest mal in der Fläche. Was man machen kann, ist die sogenannte Mirwald-Methode, dass man also aus dem Verhältnis, gibt es eine spezielle Formel dafür, die ist auch leicht im Internet recherchierbar, dass man aus der Differenz von Körperhöhe und Sitzhöhe den biologischen Entwicklungsstand von Gleichaltrigen abschätzt und sozusagen daraus dann ermittelt, ist jetzt ein Kind entwicklungsmäßig noch ein bisschen zurück und sollte vielleicht mit einer anderen Gruppe in diesem Bereich eher spielen im Wettkampf und ist jetzt vielleicht ein Kind im Vergleich zu seinem kalendarischen Alter schon ein bisschen weiterentwickelt und könnte mit den Älteren spielen. Also das ist eine relativ einfache Methode, Körperhöhe in Relation zur Sitzhöhe, und die wird auch häufig verwendet. Natürlich wäre auch möglich, dass man über medizinisches Personal sozusagen auch sekundäre Entwicklungsmerkmale mit einbezieht. Ich würde mal sagen, ein erfahrener Nachwuchstrainer und speziell, wenn man sich in einem Trainerteam aus mehreren unabhängig beobachtenden Experten mit dem Thema beschäftigt, dann kommt man auch zu einer, sag ich mal, ethisch vertretbaren Einteilung, ja, ohne dass man zu stark medizinisch sozusagen da eingreifen muss. Und wir haben ja dann auch, muss man sagen, natürlich auch die Aufsicht der Eltern und auch die Befindlichkeit der Kinder zu beachten. Also je weniger aufwendig ein Verfahren ist, umso besser und umso leichter ist es auch umzusetzen. Ja, man kann es natürlich nicht vollkommen in das subjektive Empfinden einer Einzelperson übergeben, aber mit der Mierwald-Methode kommt man schon mal ein Stück voran.
Es gibt aber auch auf der anderen Seite die Theorie, dass man sagt, okay, wenn man die Kinder, die quasi im Entwicklungsstand weiter hinten sind, gezielt mit den Älteren spielen lässt, dass die sich dann mehr durchsetzen müssen, technisch besser sein müssen, um auf dem Niveau zu spielen und daraus dann langfristig quasi bessere Spiele entstehen. Können Sie da vielleicht noch etwas zu sagen?
Das ist natürlich auch ein wichtiger Gesichtspunkt, den Sie da ins Spiel bringen. Natürlich sind die Spieler, die diesen Stress des Entwicklungsrückstands durch bessere Technik oder durch kreativeres Spiel oder bessere höhere Spielintelligenz kompensieren können, langfristig natürlich überlegen, weil sie sozusagen immer mehr leisten mussten und immer mehr investieren mussten in die sportliche Entwicklung, als die, denen das körperlich vielleicht ein bisschen leichter gefallen ist aufgrund ihres Entwicklungsvorsprungs. Das stimmt. Also das hat sich in vielen Sportarten gezeigt, dass die durch den Flaschenhals sozusagen dieses Entwicklungskanals im Umfeld der Pubertät davor und danach spielt es ja nicht mehr so ganz entscheidend die Rolle, aber so zwischen 12 und 18 Lebensjahren, die da durchgekommen sind, dass das am Ende auch die wertvolleren Spieler und die leistungsfähigeren Athleten werden. Das stimmt. Aber trotz allem verlieren wir auf der Strecke überproportional viele Kinder. Also ich denke, man kann auch eine Kombination machen. Man kann natürlich sagen, wir basieren das Wettkampfsystem auf altershomogenen oder entwicklungshomogenen Mannschaften und trotzdem lassen wir natürlich im Training auch die Höchstbegabten mit Älteren spielen. Also da muss man dann, glaube ich, so eine standardspezifische Kombination aus allem finden. Mhm. Weil wir haben ja auch Farmteams an vielen Stellen, wo dann Spieler, die jetzt, sagen wir mal, auf dem Parkett nicht in die Startformation kommen, dass wir die aber dann noch an anderer Stelle in anderen Vereinen noch mit beschäftigt. Das haben ja viele Verbände eingeführt mit Doppelstartrecht. Aber entscheidend ist, dass man ein wirklich gut durchgeplantes System entwickelt. Dann kriegt man auch sehr schnell ja so eine Einschätzung, welche Maßnahme wirkt und welche nicht. Nur das Problem zu ignorieren, das hilft niemand weiter. Oder sich darauf zu verlassen, die paar, die da durchkommen, die sind dann später die Besten. Das ist auch unfair den anderen Kindern gegenüber, ja, die dann einfach sozusagen enttäuscht das Parkett verlassen.
Ja, ich glaube, das mit dem gut durchgeplanten System ist ein guter Punkt. Ich glaube, das muss man dann auch immer am Standort entscheiden, welche Möglichkeiten hat man denn. Ja. Wenn ich nur Trainer für eine Mannschaft habe, dann ist es schön, dass ich in der Theorie ein Farmteam gründen will. Aber wenn ich das nicht machen kann, ja, dann muss man andere Lösungen finden. Und wenn es dann ist, dass ich die vielleicht, wie gesagt, zweimal die Woche woanders mittrainieren lasse, dass sie auf ihrem Leistungsniveau dann spielen können, ist schon richtig. Sie haben gesagt, wir verlieren viele Kinder. Es gibt da diesen Dropout. Was ist da das Problem? Wie kann man das vermeiden?
Naja, ich sag mal so, dass das Dropout-Problem entsteht dann eigentlich speziell in den Altersbereichen, wo es dann so Konflikte um die Zeitbudgets gibt. Also wenn dann die schulischen Anforderungen steigen, die leistungssportlichen Anforderungen durch die Zunahme der Trainingseinheiten steigt, sodass dann die Kinder irgendwann mal und auch die Familien logistisch in Konfliktsituationen kommen. Hier muss man dann eben versuchen, entweder über die Nutzung spezieller Schulen, also über die Elite-Schulen des Sports oder zumindest mal über Partnerschulen des Sports oder über spezielle Sportklassen an bereitwilligen Schulen, da eine Unterstützung von Seiten der Schule zu schaffen. Das haben wir an vielen, vielen Standorten, also nicht nur in den Elite-Schulen. Hier reicht oft schon ein Partnerschulmodell mit einer Klasse, also sagen wir mal, auf einer Klassenstufe, wenn ich 2, 3 Klassen dort habe, dass dann ein Zug sozusagen auch so ein Sportprofil hat und dann eben auch das Training im Vormittagsbereich unterstützt. Mhm. Dass man solche Modelle am Standort versucht zu etablieren und ansonsten, dass der Verein eben auch logistisch Unterstützung leistet, also durch Transport und so weiter, durch dezentrales Training, gerade wenn es in großen Städten ist mit langen Fahrzeiten oder so, da versucht, ein bisschen für Entlastung zu sorgen. Aber natürlich ist Dropout immer irgendwann ein Thema und man darf es auch vielleicht nicht so negativ sehen. Es ist in der Tat so, dass man ja auch im Spitzensport nur dann einen großen Gewinn bei Sportlern hat, wenn sie selbstständig werden. Und das bringt eben auch manchmal die Entscheidung gegen den Sport mit sich. Also noch schlechter als ignorieren ist dann sozusagen versuchen, die Sportler zu bevormunden, oder zwanghaft im System zu halten. Das schreckt dann auch ab. Also ich glaube schon, dass die Trainer am erfolgreichsten ihre Sportler letztlich in der Sportart binden und langfristig auch behalten, die sehr auf Selbstständigkeit und Akzeptanz der persönlichen Entscheidung und der Mündigkeit der Sportler setzen. Das zahlt auf jeden Fall besser auf den Verbleib der Sportart ein als eine Bevormundung oder eine permanente, sagen wir mal, Überaufsicht oder Bevormundung der Spieler.
Ja, auf der anderen Seite, wenn man die Trainersicht sieht, wenn ich jetzt einen talentierten Spieler habe, den habe ich von U12 über U14 bis in die U16 halt gefördert und der hat das Potenzial Profi, dann plötzlich kommt er in den Bereich U18 und ich sage mal, es wird ein Schritt schwieriger, er tut sich schwer und dann haben wir ihn jetzt ja sechs Jahre lang Ressourcen investiert, ihn gefördert und dann sagt er, ja, ich habe keinen Bock mehr oder jetzt ist mir jetzt zu viel. Das ist halt auch immer ärgerlich, weil, wie gesagt, du hast ohne Ende Ressourcen investiert, Zeit da reingesteckt, weil er das Potenzial dann plötzlich bricht er ab. Deswegen kann ich es aus Trainersicht auch verstehen, wenn man dann sagt, komm Junge, jetzt mach weiter, jetzt durch die Mauer durch und danach geht's weiter. Aber klar, dieses Aufzwingen bringt nichts, aber natürlich schwingt der Frust mit, wenn ich jemanden 6 Jahre fördere, dann hört er plötzlich auf.
Ja, also ich glaube, der beste Schutz vor überproportionalen Ausstieg ist, wenn die Trainer im Blick haben, dass junge Leute auch was um den Sport drumherum brauchen. Und am günstigsten wäre es natürlich, wenn ich das versuche, irgendwie in meine Ausbildungsarbeit zu integrieren. Also zum Sport gehört dann im Trainingslager nicht nur Training, sondern da gehören auch kulturelle Aspekte. Da gehört auch mal eine Reise, die primär der Freude der Spieler dient und den Erlebnissen. Dazu gehören dann Lagerfeuer oder Kinobesuche oder gemeinsame Essen. Also man muss schon ein bisschen was um den Sport drumherum bauen. Denn die Kinder haben ja auch soziale Bedürfnisse und messen sich nicht jeden Tag an der Leistungsskala. Und das müssten die Trainer vielleicht auch ein bisschen stärker im Auge haben. Also dass Trainingsarbeit nicht nur in der Halle oder im Stadion stattfindet, sondern dass man eben auch sehr viel im Umfeld organisieren muss. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass man Geschwister oder Eltern mit einbezieht in sowas. Vielleicht auch Freunde, indem man ein Spaßturnier, ein Weihnachtsturnier auf irgendeiner Bolzanlage, wo dann auch Freunde mitspielen können, die nicht im Verein sind und so weiter. Also dass man ein bisschen auch das soziale Gefüge und die Abwechslung im Auge hat. Und dann, glaube ich, wird es an der einen oder anderen Stelle auch leichter fallen, die Kinder für das oder die Jugendlichen für das Training zu begeistern oder bei der Stange zu halten. Wenn die Jugendlichen immer Training in Konkurrenz zu ihren anderen sozialen Interessen erleben, dann wird das natürlich ein Konflikt, der vielleicht ein bisschen abgemildert werden könnte.
Also ich glaube, dafür ist es auch wichtig als Trainer, dass man das quasi das Training und den Spieler in so einem Ökosystem versteht. Das ist nicht nur Training, sondern das Training findet statt mit den Spielern, der Spieler hat Bedürfnisse und dann wieder, okay, der Spieler hat ein eigenes Ökosystem, das Training hat ein eigenes, das muss man dann irgendwie am besten im Einklang bringen, halt auch wieder in Rücksprache und mit Rücksichtnahme auf den einzelnen Spieler, aber auch wieder mit den Möglichkeiten vor Ort. So, wenn ich keine Partnerschule habe, dann geht es nicht. Dann muss ich als Trainer vielleicht Rücksicht nehmen und sagen, okay, der ist talentiert, wir trainieren 4-mal die Woche, er schafft aber nur 3-mal, okay, jetzt muss ich da vielleicht die Balance finden.
Genau. Aber es sind ja doch kein Stützpunkt oder kein Trainer irgendetwas dran, zum Beispiel auch mal mit einer Basketballmannschaft in die Alpen zum Skifahren zu gehen oder am Wochenende in einem nicht weit entfernt liegenden Mittelgebirge mal einen Skinachmittag zu machen oder eine Ruderausfahrt oder Kanuausfahrt. Also man muss schon ein bisschen was um die sportartspezifische Ausbildung drumherum bauen. Natürlich, wenn die Pubertät durchschritten ist und die Spieler sind, im Altersbereich 17, 18 Jahre, dann treffen die auch eine Entscheidung für Sport. Und das setzen die dann auch konsequent um. Es geht mehr so um den Bereich, wo die Spieler eben auch flügge werden und alternative Freizeitmöglichkeiten über den Tag verteilt bis hin so in die Abendgestaltung haben, dass sie dann trotzdem am Team hängen. Und da gehört halt mehr dazu, wie nur sozusagen um Punkte spielen am Wochenende.
Wir haben jetzt sehr viel über das ganze Thema geredet, Talentidentifikation, wie macht man das? Das war jetzt aber alles so, sage ich mal, das Optimum. Jetzt haben Sie schon angesprochen, oftmals scheitert es an Zeit, an finanziellen Ressourcen. Wenn wir es jetzt ganz in die Praxis überführen, dass wir sagen, okay, wir haben begrenzte Ressourcen, jeder Standort hat begrenzte Ressourcen. Was wäre denn für Sie das Minimalprogramm zur Talentidentifikation, das man auf jeden Fall etablieren sollte, damit man eben dann langfristig auch was draus zieht. Weil wenn ich jetzt sage, ich mache einmal alle 5 Jahre mal einen Test, weil ich gerade eine freie Halle habe, das bringt ja nichts. Ja. Aber ich habe wahrscheinlich wieder die Wege zustande und haben die Ressourcen zu sagen, okay, wir machen jetzt jede Saison 3-mal sportmotorische Tests und Sichtungsmaßnahmen. Vielleicht mal kurz dazu ein Kommentar. Minimalprogramm, wie würden Sie das aufbauen? Das ist, was bringt, aber auch nicht zu viel kostet.
Also das Minimalprogramm aus meiner Sicht ist, dass in der zweiten oder spätestens in der dritten Klasse eine Basistestung für alle Kinder in der Fläche stattfindet. Und da darf es auch gar nicht allein um die Sportart Basketball gehen, sondern man findet ja auch Kinder, die dann sich vielleicht für Ausdauersport stärker eignen oder für Kraftsportarten. Also eine grundlegende allgemeinmotorische Bestandsaufnahme sollte auf jeden Fall in der zweiten, dritten Klasse erfolgen. Wenn dann die Kinder das Training aufgenommen haben, wäre meine Empfehlung, dass man zumindest jährlich testet. Also halbjährlich halte ich ein bisschen für zu ambitioniert, weil es ja immerhin auch ein organisatorischer Aufwand ist, gerade wenn man größere Zahlen von Kindern zu testen hat. Aber eine jährliche Testung im Altersbereich der weiterführenden Schulen, das würde ich schon für sinnvoll halten. Man muss vielleicht auch keine extreme Vielseitigkeit bei den Tests walten lassen. Wenn die Basistestung in der zweiten, dritten Klasse etwas umfangreicher ist, ist das schön. Und dann, wenn die Kinder aber sich für eine Sportart entschieden haben, kann man das deutlich reduzieren, dass es auch mit wenig Aufwand einmal pro Jahr, also im Rahmen von einem Weihnachtsturnier, wo dann vielleicht auch die Testleistungen mit kleinen Preisen belobigt werden und so weiter. Das kann man sehr schön unterbringen, auch in so einem sozialen Event. Und dann muss man natürlich ein bisschen sportartspezifisch schauen. Man kann natürlich sich stark auf die Verbände oder verbandlichen Auswahlspiele oder Sichtungen verlassen. Aber vielleicht macht es auch Sinn, das ein bisschen motivierend zu verpacken. Also, dass man zum Beispiel kleine Jedermann-Spielturniere organisiert, wo man dann die Talentbeobachtung eigentlich einbettet in ein Event, was dann auch ein bisschen Spaß bringt und für die Spieler gar nicht so direkt als Talentsichtung erkennbar ist. Wo dann auch vielleicht neue Kinder, die begleitend da mitkommen, noch in die Sichtung integriert werden können. Also ich würde immer versuchen, das ein bisschen zu verpacken und nicht so extrem zu funktionalisieren, zumindest zu Beginn der Laufbahn. Aber unabhängig davon, ja, eine jährliche Testung wäre schon sinnvoll, hängt auch ein bisschen vielleicht damit zusammen, wie das Spiel, das Wettkampfsystem ist. Also wenn man immer 2 Jahres- oder Doppeljahrgangsmannschaften hat, reicht es vielleicht auch alle 2 Jahre. Wenn man jahrgangsbezogene Wettkampfsysteme in der Sportart hat, dann wäre vielleicht eine jährliche Testung sinnvoll. Also da muss man einfach ein bisschen gucken, wie ist der Verband auch im Wettspielbetrieb organisiert. Und daran muss man dann eigentlich auch die Sichtung ein bisschen orientieren.
Wie würden Sie sagen, wie wichtig ist Testung? Also wie hoch ist die Relevanz, dass man sagt, okay, man macht diese Testungen zusätzlich? Weil man muss es ja auch immer quasi Trainern, Funktionären auch immer klar machen, okay, warum ist das wichtig? Weil der Trainer sagt, wenn du jetzt sagst, wir machen es kurz vor Weihnachten, der Trainer will eigentlich noch trainieren, weil er irgendwas Wichtiges hat in den Weihnachtsferien, und dann musst du ihm erklären, ja, okay, wir wollen jetzt aber die Tests machen, weil, und auch dem Funktionär, der dann sagt, okay, warum soll ich jetzt da Zeit investieren für die Tests? Warum? Vielleicht da ein Tipp, wie man diese Relevanz einfach hervorheben kann.
Also das Hauptargument, und das finde ich, ist eigentlich schlagend gegenüber den Vereinsoffiziellen, gegenüber den anderen Trainern und auch gegenüber den Eltern, ist, dass Testungen immer objektive Daten erbringen. Wenn man auf objektive Datenerhebung komplett verzichtet, also auf Testungen, dann ist man tatsächlich allein aufs Trainerauge angewiesen. Und das sehen wir ja in vielen Sportarten, das ist auch in der Sportwissenschaft gut untersuchtes Phänomen, dass auch Trainer derselben Sportart unterschiedliche Erwartungen an Spieler haben. Der eine schaut nach Kreativität und Spielintelligenz und der nächste schaut auch oder vielleicht primär nach Athletik und Grundvoraussetzungen. Das kann passieren, wie das in der Untersuchung in der Sportart Judo passiert ist, dass sich also hochkompetente, also lizenzierte Trainer am Spielfeldrand versammelt haben und sollten eine Prognose abgeben, welcher Judoka sozusagen das größte Potenzial aufweist. Und wenn man dann die Urteile vergleicht, sind die vollkommen unterschiedlich. Judoka, den der Trainer A vorne sieht, ist bei Trainer B nur im Mittelfeld oder womöglich sogar noch weiter hin und umgekehrt. Das heißt, die Objektivität der Daten, also ein objektives Bild über den Leistungsstand im motorischen Bereich, sage ich mal, ist immer eine gute Argumentationsgrundlage und kompensiert auch ein bisschen die Schwächen bei der Wettkampfbeobachtung aufgrund der Vorlieben der Trainer. Andererseits muss man natürlich schon auch ehrlich sagen, die Testdaten ersetzen das Trainerauge in keiner Weise, ist aber gleichwertig, weil die Testdaten zumindest dann auch den Vorteil bringen, dass man daraus Empfehlungen für das Training, also für die Kompensation von Schwächen, also Defizite in der Ausdauer führen dann eben zu der Empfehlung, mehr Ausdauertraining zu machen, oder Defizite in der Kraft führen eben dazu, dass man auch eine Trainingsempfehlung für die Gestaltung des Krafttrainings hat. Also das bietet schon echten Mehrwert. Okay. Man muss halt immer argumentieren, dass das gleichwertig zu sehen ist. Und dann sieht man sehr wohl, wenn man das ein paar Mal wiederholt hat, wie sich das in der eigenen Vereinssituation darstellt. Im Übrigen ist es auch so, dass Talentdiagnosen oder regelmäßige Testungen immer für Konstanz in der Beurteilung suchen. Denn wenn ein Jugendtrainer ausgewechselt wird, kann das schon dazu führen, dass die Maßstäbe vollkommen verschoben werden. Mhm. Und die Spieler sich auch von einem aufs andere Jahr vollkommen anders eingeschätzt sehen. Das passiert einem natürlich bei motorischen Daten nicht. Die liegen einfach im Längsschnitt vor und zeigen eine Entwicklung unabhängig sozusagen von dem aktuell beschäftigten Personal. Hm. Gleichwohl, das muss man natürlich auch sagen, ist es ein bisschen sportartspezifisch eingefärbt. Das ist klar, dass natürlich eine motorische Leistungsdiagnostik im Handball, Basketball, Fußball und Volleyball vielleicht eine ganz andere Komponente oder Bedeutung hat, wie jetzt zum Beispiel im Tischtennis. Mhm. Das würde ich schon auch sehen. Das hat dann was natürlich mit den spezifischen Anforderungen zu tun. Es hat auch was mit der Qualität der Tests zu tun. Aber ohne Testen würde ich eigentlich eine Nachwuchsausbildung in einem Verband nur ungern empfehlen.
Okay, vielen Dank. Wir haben jetzt viel drüber gesprochen. Okay, Talentidentifikation. So, jetzt, wenn ich die Talente habe, vielleicht nochmal so als Schlusswort und als kleiner Ausblick. Wie geht man jetzt mit den Talenten um, mit den Identifizierten? Wie kann man die fördern? Wie kommuniziert man das mit Eltern, mit Trainern? Was sind da so die Ansätze?
Ja, gut, das ist auch nochmal ein Thema für sich. Was macht man nur aus der Diagnose? Also vielleicht aus der Erfahrung, wir geben zumindest mal bei den Kindern im frühesten Altersbereich, also in der zweiten Klasse, eine Urkunde mit nach Hause, wo in allen Tests die Leistungen normiert am bundesdeutschen Durchschnitt, der liegt für die meisten Tests vor, erstmal überhaupt grafisch dargestellt werden. Denn viele Eltern kennen die Begabungspotenziale ihrer Kinder nicht. Die sehen vielleicht, mein Kind ist sportlich, aber wo es seine spezifischen Stärken und Schwächen hat, das wissen die Eltern meistens nicht. Und das geht ja auch aus der Sportnote so als Globalmaß gar nicht hervor. Also eine objektive Rückmeldung über den Leistungsstand der Kinder in den 11 verschiedenen Tests, die wir normalerweise in der Grundschule einsetzen, ist schon mal eine gute Informationsbasis. Dazu nennen wir den Eltern in der Regel auf der Urkunde die 5 am besten passenden Sportarten, also die zu den persönlichen Stärken und Schwächen sozusagen am besten passen. Dann können die Eltern schon mal sozusagen überlegen, welche Sportart findet vielleicht hier in der Nähe statt, mit welchen Kosten ist welche Sportart verbunden, und können eine sehr gute und vor allem mal objektiv fundierte Entscheidung treffen. Wenn jetzt Kinder für eine Sportart gewonnen worden sind, wie Basketball zum Beispiel, dann würde ich immer empfehlen, dass die Trainer auch mit den Eltern sprechen. Denn was sich immer wieder herausstellt, der Einstieg in eine Sportart und das Engagement in der Sportart bei jungen Spielern hängt immer vom Engagement der Eltern ab. Ohne Eltern ist Nachwuchsleistungssport nicht zu denken. Okay. Das heißt, dass ich zumindest gerade bei den Kindern, die ich neu für meinen Sport gewinnen möchte, nicht nur mit den Kindern spreche, sondern auch mit den Eltern. Und den Eltern dann tatsächlich aufzeige, also welches Potenzial ihr Kind aufweist. Das macht die Eltern zum einen stolz, aber es motiviert auch die Eltern eben in Fahrten oder in Ausrüstung zu investieren. Also mein erster Zugang wäre dann nach der Eingangsdiagnose auf jeden Fall ein Elterngespräch oder ein Elternabend. Das kann ja auch in der Gruppe passieren. Also irgendwie die Eltern mit einzubeziehen. Und wenn man es dann noch schafft, um das Training herum durch Zeltlager oder Ausfahrten auch ein bisschen so ein motivierendes Programm zu schaffen, an dem die Eltern auch teilhaben können, dann glaube ich, ist eigentlich der Verbleib der Kinder oder das Engagement der Kinder in der Sportart eigentlich am besten gesichert.
Schön. Ja, dann bedanke ich mich schon mal für den tollen Einblick in das ganze Thema. Ich hoffe, das hat dann auch für alle anderen einen Mehrwert. Und nochmal vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, kein Thema, mache ich gerne. Ich hoffe irgendwann drauf, also gerade nochmal was zu erfahren, das interessiert mich jetzt als Wissenschaftler, wie es denn jetzt zu diesem Weltmeistertitel der Basketballer gekommen ist, also wie das eingeschätzt wird. Das ist ja ein Aspekt, den haben wir noch gar nicht besprochen, dass man natürlich dann auch die Top-Talente, die man hat, auch optimal ausbilden muss, um sie dann an die Weltspitze zu führen. Das ist nochmal ein extra Thema, das besprechen wir dann bei einem späteren Podcast.
Ich hoffe. Ich gebe auf jeden Fall die Kontaktdaten weiter, falls dann vielleicht ein anderer Trainer oder der nächste Jahrgang vielleicht darüber reden möchte. Ja, dann nochmal vielen Dank. Schönen Tag noch. Und ja, wir sehen und hören uns.
Ja.